Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Im Studio begrüßt sie Antran. Guten Tag. Es ist der erste Mord an einem Politiker in der Bundesrepublik seit 1945. Heute hat das Oberlandesgericht in Frankfurt den Hauptangeklagten im Mordprozess am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zur Höchststrafe, also lebenslanger Haft, verurteilt. Doch damit beginnt in Hessen erst ein langer Weg der Aufarbeitung rechtsextremer Strukturen. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten. Kitas und Schulen auf oder soll man es lassen? Kurz bevor die baden-württembergische Regierung eine vorzeitige Kita- und Grundschulöffnung verkünden konnte, kam die Hiobsbotschaft: Virusmutation in einer Freiburger Kita. Wie es jetzt weitergeht, erfahren Sie später. Und explodierende Bodenpreise werden zunehmend zum Problem in Sachsen-Anhalt. Eigentlich wollte die Regierung gegensteuern, doch nun ist ein Gesetzesentwurf erneut gescheitert. Unser Landeskorrespondent erklärt am Ende der Sendung, warum. Halid Yozgat, Ferhat Unvar, Mercedes Kirpatsch, Sedat Kürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Kaloyan Velkov, Willi Viorel Paun, Said Nessa Hashemi, Fatih Saracoglu und Walter Lübcke. Das sind die Namen der Opfer rechtsextremen Terrors der letzten 15 Jahre allein in Hessen. Wir verknüpfen damit die Taten des NSU, den Anschlag in Hanau und den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Juni 2019. Heute, nach 44 Verhandlungstagen, hat das Oberlandesgericht in Frankfurt sein Urteil im Lübcke-Prozess verkündet. Das Gericht hat den Hauptangeklagten Stefan E. zu lebenslanger Haft verurteilt und zudem die besondere Schwere der Tat festgestellt. Der Mitangeklagte Markus H. bleibt vorerst auf freien Fuß. Wegen illegalen Waffenbesitzes hat er zwar eine Bewährungsstrafe bekommen, vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord wurde er freigesprochen. Damit findet ein Megaprozess vorerst ein Ende. Die Frage, die aber bleibt, ist: Welche Strukturen haben diese Tat womöglich begünstigt? Einer, der die Region kennt und den Prozess seit Beginn für unser Programm beobachtet, ist Ludger Fittgau, unser Landeskorrespondent in Hessen, jetzt live zugeschaltet in Frankfurt. Herr Fittgau, neben Stefan E. war auch Markus H. wegen Beihilfe zur Tat angeklagt. Wie ist sein Freispruch zu werten?
In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, so hat es der Vorsitzende Richter Sagebiel heute begründet. Es gab eben zu wenig Beweise oder es gab keine Beweise. Deswegen wurde er wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord an Walter Lübcke freigesprochen. Sie haben schon gesagt, wegen illegalem Waffenbesitz hat er eine Bewährungsstrafe bekommen, 18 Monate insgesamt. Er hat auch Meldeauflagen, also wenn er verreisen will, muss er sich melden bei der Polizei. Also man wirft ein Auge auf ihn. Aber das zeigt auch schon, der Mann hat Glück gehabt. Er hat auch deswegen Glück gehabt, weil der Hauptangeklagte Stefan E. sich mehrfach widersprochen hat, auch teilweise unglaubwürdig war, widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Das hat das Gericht heute nochmal klar festgestellt. Das hat dem zweiten Angeklagten geholfen.
Man weiß, Stefan E. und Markus H. waren vor der Tat im rechtsextremen Milieu unterwegs. Wie weit reicht die Vernetzung in die rechtsextreme Szene, vor allen Dingen von Markus H.? Was wissen Sie darüber?
Wir wissen darüber einiges, weil es ja auch schon Recherchen gegeben hat von Journalisten, auch von Politikern aus dem Hessischen Landtag. Und es gibt durchaus auch Hinweise, dass Markus H. schon viele Jahrzehnte, eigentlich kurz nach der Wende, in Kassel sich engagiert hat im rechtsextremen Milieu. Er hat dort im harten Kern der Rechtsextremen, auch gewaltbereiten Rechtsextremen, durchaus eine Menge Kontakte. Der Untersuchungsausschuss hier in Hessen, der jetzt nochmal rangehen will an diese Strukturen, spricht von über 60 Rechtsextremen in Nordhessen und den angrenzenden Bundesländern, die da eine Rolle spielen könnten. Also das zeigt schon, hier geht es um Leute, die schon lange auch mit ihrem völkisch-nationalistischen Gedankengut, so hat es heute auch das Gericht gesagt, aktiv sind in Kassel und Umgebung.
Sie sprechen jetzt an, rechtsradikale Strukturen in Kassel und Umgebung. Umgebung. Die haben wohl die Tat vor 2 Jahren auch begünstigt. Es folgten Skandale um den NSU 2.0 in der hessischen Polizei und der rechtsterroristische Anschlag in Hanau. Wie groß ist Hessens Problem mit dem Rechtsextremismus?
Ja, es ist groß, das muss man sagen. Es sind 2000 Rechtsextremisten, werden vom Verfassungsschutz etwa aufgelistet. Viele auch gewaltbereit. Die Zahl der gewaltbereiten Taten oder der Gewalttaten, muss man sagen, ist gestiegen in den letzten Monaten. Eigentlich in den letzten 2 Jahren. Der letzte Verfassungsschutzbericht macht das deutlich. Und es gibt eben auch Verknüpfungen. Verknüpfungen in sehr gewaltbereite Szenen in den Nachbarländern, nach Thüringen oder nach Sachsen. In Chemnitz sind beide Angeklagten auch aufgetreten, Markus H. und Stefan Ernst, oder in Dortmund-Dorstfeld, auch eine sehr radikale Szene in Dortmund mit einem gewaltsamen Akt gegen eine DGB-Demonstration am 1. Mai. Also da hat man eine ganze Reihe auch von Verknüpfungen und da wird es noch eine Menge Aufklärungsbedarf geben.
Und wie soll die aussehen, diese Aufklärungsarbeit?
Ja, man hofft jetzt auf einen Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag, der sich konstituiert hat. Und es gibt da eine recht große Aufklärungsbereitschaft. Zwar gibt es auch jetzt im Vorfeld Diskussionen zwischen den Parteien, aber im Grunde sind sich alle Opposition und Regierung hier in Hessen, schwarz-grün regiert, einig. Es muss da auf diese Aufklärung erfolgen. Das Gericht konnte es nicht tun. Der Richter hat heute nochmal klar gesagt, wir wollten auch keine, nicht die rechtsradikalen Strukturen unabhängig vom Tatvorwurf ausleuchten. Das wäre uns zu viel gewesen. Das muss jetzt eben woanders passieren. Das wird auch gefordert von vielen politischen Kräften, von den jüdischen Gemeindevertretern, aus der Community der Migranten. Also das muss kommen und da ist sich die Politik in Hessen auch einig, dass das passieren muss.
Und dieser Aufarbeitungsprozess sieht dann auch ein bisschen anders aus seit dem Mord an Walter Lübcke als zum Beispiel nach dem Mord, den NSU-Mord an Halid Yozgat. Ist das richtig?
Ja, ich glaube, dass da man wirklich gelernt hat hier, damals war es so, dass zum Beispiel CDU und Grüne, die Regierungsparteien, eigentlich diesen NSU-Ausschuss nicht wollten. Heute ist das anders. Man hat, natürlich ist es ein CDU-Politiker, den es jetzt getroffen hat. Das macht natürlich auch nochmal eine andere Situation oder andere Lage. Aber insgesamt ist die Aufklärungsbereitschaft im Hessischen Landtag sehr, sehr stark vorhanden.
Sagt Ludger Fittgau in Frankfurt, nach der Urteilsverkündung im Lübcke-Prozess hat Hessen noch viel Aufarbeitungsarbeit zum Thema Rechtsextremismus vor sich. Ich danke für die Information nach Frankfurt. Es gibt auch Gutes zu verkünden. Mittlerweile sprechen wir fast jeden Tag über sinkende Neuinfektionszahlen. Heute beispielsweise liegt der Inzidenzwert erstmals seit 3 Monaten unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Trotzdem sollen Bürgerinnen und Bürger derzeit an den Corona-Schutzmaßnahmen festhalten, denn zurzeit sind viel ansteckendere und dadurch wohl auch gefährlichere Virusmutationen im Umlauf. In Baden-Württemberg wollte man zumindest die Kleinsten entlasten und Kitas und Grundschulen zeitnah wieder öffnen. Doch dann kam alles anders. In einer Freiburger Kita haben sich 2 Kinder in der Notbetreuung mit einem mutierten Virus infiziert. In 24 weiteren Fällen besteht der Verdacht auf eine Infektion mit einer Virusmutation. Nun muss sich die Politik in Baden-Württemberg neu aufstellen. Aktuelle Informationen zum Fall der Freiburger Kita von Katharina Thoms.
25 Menschen haben sich Mitte Januar mit Corona angesteckt, 10 Kinder und 15 ErzieherInnen. Bis hierhin keine Nachricht, doch gestern wurde bekannt, dass sich auch Kinder mit einer mutierten Virusvariante angesteckt haben. Martin Horn, Oberbürgermeister von Freiburg.
Ja, wir mussten leider feststellen, dass wir eine ganze Reihe von Mutationen haben. Insgesamt gibt es im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und bei der Stadt Freiburg jetzt eine ganze Reihe von Mutationen.
Allein in 15 Fällen wurden mutierte Viren im Umfeld der Freiburger Kita nachgewiesen. Aktuell untersucht das Gesundheitsamt noch, um welche Virusmutation es sich genau handelt. Die britische, die südafrikanische. Oberbürgermeister Horn sieht aber auch gute Nachrichten.
Wir sind insgesamt ja auf einem sehr guten Inzidenzniveau, aber eben auch in Bezug auf diesen Ausbruch in der Kita gibt es eigentlich seit dem 20. jetzt keine Nachmeldungen, die das Gesundheitsamt heute Morgen in der Krisensitzung melden konnte. Das heißt, hier gibt es eine Stagnation und es geht jetzt wirklich nur darum, retroperspektivisch auf diese Fälle zu schauen.
Auch im umliegenden Kreis sind mutierte Viren nachgewiesen worden. Das Gesundheitsamt Freiburg hat nachverfolgen können, wie das mutierte Virus in die Kita kam. Ein Erzieher hatte sich angesteckt und das Virus dorthin getragen, ohne dass er etwas bemerkt hat. Christian Könemann ist Sprecher der Diakonie Baden. Sie ist Träger der Kindertagesstätte in Freiburg.
Das ist dadurch auffällig geworden, dass der Mann irgendwann Symptome hatte und sich daraufhin hat testen lassen. Und dann wurde Corona bei ihm festgestellt. In der Zwischenzeit hat der Mann, weil er natürlich bis dato völlig symptomfrei war, seinen ganzen normalen Berufs- und Alltagsleben weitergeführt, wie uns auch. Und dadurch ist es eben zu einem Eintrag in die Kita gekommen.
Das positive Testergebnis kam schon vor 11 Tagen. Da war aber noch nicht klar, dass es sich um die mutierte Variante handelt. Christian Könemann.
Dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, weil man kann mit dem normalen Test nur testen, ob es Corona ist, ja oder nein. Aber man kann die Variante nicht feststellen. Und gestern Mittag kam dann vom Gesundheitsamt der Hinweis, dass bei 2 Kindern das Testergebnis auf eine Mutation des Virus hindeutet.
Weil in der Notbetreuung die Gruppen streng voneinander getrennt sind, mussten von 6 Gruppen nur 4 sofort in Quarantäne. Und das eben auch schon vor 11 Tagen. Damit wäre die Quarantänepflicht ab heute vorbei. Eigentlich. Nochmal Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn.
Bei den gemeldeten Fällen sind uns nur milde, zum Teil sogar Verlaufe ohne Symptome bekannt. Und die Quarantänepflicht würde jetzt auslaufen. Die wurde vorsorglich nochmal bis nächste Woche verlängert.
Die Notbetreuung gehe aber weiter. Mit zusätzlichen Schutzmasken von der Stadt, so der Oberbürgermeister. Schon im Vorfeld hatte es von Gewerkschaften viel Kritik gegeben, weil die Notbetreuung in Kitas und Grundschulen oft sehr voll sei. In Freiburg waren 40% der Kinder in der Kita. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen will nicht, dass das einfach so weiterläuft. Er will kostenlose Schnelltests zur Verfügung stellen. Und Lucher hat seine CDU-Kollegin, Kultusministerin Susanne Eisenmann, aufgefordert, die Notbetreuung zu beschränken. Er teilte mit:
Die Kultusministerin ist angesichts der besorgniserregenden Mutationen jetzt wirklich aufgerufen, die Gruppen in der Notbetreuung klein zu halten und kurzfristig die notwendigen Voraussetzungen in den Kindertagesstätten und Schulen zu schaffen, um die Tests durchführen zu können.
Die Kultusministerin hat die Forderung nach Einschränkungen zurückgewiesen. Mehr testen will aber auch sie. Eisenmann kritisierte in einer Mitteilung, die Info über die Mutation sei viel zu spät gekommen. Die Entscheidung, wie es mit Grundschulen und Kitas und der geplanten Öffnung weitergeht, hat die Landesregierung nochmal verschoben. Langfristiges Planen sei angesichts von Corona nicht möglich, so Eisenmann, aber sie wolle gerade kleinen Kindern auch eine Perspektive geben.
In Freiburg ist eine Virusmutation in einer Kita aufgetaucht. Diskussionen über eine vorzeitige Wiedereröffnung von Kitas und Grundschulen sind damit vorerst vom Tisch. Auch Rheinland-Pfalz als direktes Nachbarbundesland hat am Vormittag kurzfristig sich angekündigt, den Wechselunterricht an Grundschulen, wie eigentlich geplant, doch nicht zu starten. Aus Baden-Württemberg berichtete Katharina Thums. Wie kann eine faire Bodenpolitik funktionieren? Landwirte beklagen vielerorts explodierende Preise für Ackerland und den Einfluss branchenfremder Investoren. In Niedrigzinszeiten werden so aus Agrarflächen mitunter Spekulationsobjekte, kritisierte erst heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner in Berlin. Regionale Bauern ziehen dann oft den Kürzeren, müssen pachten statt kaufen. Besonders im Osten Deutschlands wird das sogenannte Landgrabbing zunehmend zum Problem. Deswegen hat in Sachsen-Anhalt das schwarz-rot-grüne Kenia-Bündnis ein Landgrabbing-Gesetz auf den Weg gebracht, zum zweiten Mal. Doch kurz vor der Zielgeraden ist auch der zweite Gesetzesentwurf gescheitert. Warum? Darüber kann ich jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten Niklas Ottersbach in Magdeburg. Herr Ottersbach, bevor wir in die politische Analyse gehen, vielleicht nochmal zu diesem sperrigen Begriff Landgrabbing. Was bedeutet er eigentlich ganz genau?
Naja, das ist grob gesagt der Ausverkauf der Ackerflächen an Investoren, die das vor allem machen können, weil es da eine Gesetzeslücke gibt. Also diese Immobiliengruppen, Versicherungs-AGs, Möbelkonzerne, die kaufen ja nicht den Acker an sich, sondern die Anteile an den Agrargenossenschaften. Und wie das genau funktioniert, das kann man, finde ich, ganz gut am Beispiel der Aldi-Stiftung erklären. Die hat nämlich im Süden von Sachsen-Anhalt, in der Nähe von Zeitz, eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen. Das ist jetzt auch mal für ostdeutsche Verhältnisse ein extrem großer Betrieb. Und was die Stiftung oder besser gesagt deren Untergesellschaften da gemacht haben, die haben nicht das Land gekauft, das wäre nämlich genehmigungspflichtig, sondern die haben den 5 Genossenschaftlern ihre Betriebsanteile abgekauft, das Stimmrecht in Aldis übertragen und jetzt gehört dieser Betrieb der Aldi-Stiftung. Und weil von den 2000 Hektar Land rund 800 Hektar Betriebseigentum sind, gehört der Aldi-Stiftung jetzt dieses Land und zwar direkt. Und da reden wir von einem Marktwert zwischen 20 und 30 Millionen Euro. So funktioniert das und genau da sollte dieses Anti-Land-Grabbing-Gesetz ansetzen.
Genau. Können Sie das vielleicht nochmal erklären, worum es da genau ging und warum es gescheitert ist, dieser Gesetzesentwurf?
Naja, dieses Gesetz sollte im Prinzip Investoren einen Riegel vorschieben. Also sozusagen, da gab es dann einen Preisdeckel nach oben und bestimmte Investoren hätten dann nicht mehr so einfach investieren können in Landwirtschafts-Agrargenossenschaften. Und dieses Gesetzesvorhaben ist jetzt gescheitert, offiziell am Zeitmangel. Also das Gesetz hat die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition ja erst im November vorgelegt. Und jetzt heißt es von den Bauernvertretern, es bleibt bis zur Landtagswahl im Juni nicht mehr genug Zeit, da wirklich alle Bedenken auszuräumen. Online-Anhörung nicht möglich, sagt der Bauernverband. Das ist aus meiner Sicht eher ein vorgeschobener Grund, denn dieses Gesetz hat ja noch mehr im Gepäck als nur diese Investorengeschichte. Es geht auch um regionale Bodenkonzentration. Sprich, die Koalition hier will, dass Großbauern, und davon gibt es hier viele, dass die nicht beliebig weiter wachsen dürfen. Und das empfinden hier viele als Kampfansage, also viele Bauern. Und der Chef des Landesbauernverbandes in Sachsen-Anhalt, der hat mir auch gesagt, dass das vor allem für die CDU Konsequenzen an der Wahlurne hätte. Hören wir mal rein, was Olaf Feuerborn da gesagt hat.
Also es sind schon aus einzelnen Kreisverbänden sind solche Äußerungen gekommen, an die Politiker herangetragen worden. Wenn ihr das tatsächlich so meint, jetzt entscheiden zu müssen, dann hat man schon gesagt, wird man sie bei der CDU bei der Wahl abstrafen. Das ist so, ja.
Naja, und abstrafen heißt konkret, die Bauern würden dann AfD wählen. Und weil dieser Olaf Feuerborn für die CDU in den Landtag auch noch einziehen möchte, da in der Landes-CDU auch noch für die landwirtschaftliche Beratung zuständig ist, hat sein Wort da Gewicht. Und die CDU in Magdeburg sagt dann jetzt, wir versuchen das nach der Landtagswahl mit dem Anti-Land-Grabbing-Gesetz. Und die Grünen, naja, die sind frustriert. Cornelia Lödemann, das ist die Fraktionsvorsitzende.
Dieses Gesetz sollte dazu führen, dass unser Boden, also ein ganz wichtiges Kapital der Menschen in diesem Land, kein Spekulationsobjekt wird. Und all das hat die CDU jetzt verhindert.
Was man vielleicht noch dazu sagen muss, es gibt nicht nur Kritik von den Großbauern, es gibt auch von den Ökobauern Kritik, die sich dieses Gesetz ja wirklich sehnlich wünschen. Aber die sagen, dieses Gesetz ist zwar gut gedacht, aber leider handwerklich schlecht gemacht, juristisch nicht klagefest. Und da wiederholt sich dann Geschichte. Schon vor 5 Jahren hat man in Sachsen-Anhalt versucht, das Landgrabbing-Problem per Gesetz anzugehen. Auch damals ist das Gesetz kurz vor der Landtagswahl gescheitert.
Warum ist das Gesetz so brisant, vor allen Dingen in Ostdeutschland?
Naja, es tangiert natürlich die Frage, wem gehört unser Grund und Boden? Und das Problem ist natürlich, wenn diese Investoren, also ich gehe mal wieder auf das Aldi-Beispiel ein, wenn die hier Betriebe aufkaufen, die stellen dann im Zweifel ja auch Leute ein, aber das Kapital bleibt ja nicht im Osten. Die Gewinne fließen in dem Fall an die Aldi-Erben ab und das frustriert die Leute hier natürlich. Und dann kommt noch was anderes hinzu, es schafft völlig neue Ungerechtigkeiten. Die 5 Genossenschaftler da aus dem Raum Zeitz, die da ihre Anteile verkauft haben, die vergolden ihre Rente mit Millionenbeträgen, andere daneben gehen leer aus. Und das schafft obendrein Unfrieden in den Dörfern. Ich habe dann mit einem Landwirt aus der Region gesprochen, der meinte zu mir, ich bin gar nicht so sehr sauer auf die Wessis, die kaufen, sondern vor allem auf die Ossis, die verkaufen. Und das Besondere an der Geschichte, einer der ausgezahlten Genossenschaftler ist in dem Fall ein Verwandter von ihm.
In Sachsen-Anhalt scheitert erneut ein Gesetz, das gegen das sogenannte Landgrabbing vorgehen soll. Ich habe darüber gesprochen mit Niklas Ottersbach. Vielen Dank nach Magdeburg. Und damit endet Deutschland heute. Gleich nach den Nachrichten gehen die Kolleginnen von Campus und Karriere der Frage nach. ob Lehrkräfte in der Impfpriorisierung weiter nach oben rutschen sollten. Am Mikrofon begrüßt sie dann meine Kollegin Stefanie Gebhardt. Hier am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Antran. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche noch einen schönen Tag.